dieser Stelle zunächst einmal darum deutlich zu machen, welchen Stellenwert die Kinder bei Jesus haben, trotz ihres geringen Stellenwerts in der Gesellschaft, aufgrund ihres geringen Nutzens. So erleben wir nun in dem heutigen Predigttext das andere Ende dieses Spektrums. Da kommt ein reicher junger Mann. Damals wie auch heute vereint er in sich alle Eigenschaften, die es für Erfolg nötig macht, in sich. Er hat das richtige Geschlecht, das ihm alle Türen öffnet. Er hat das richtige Alter, um Erfolgshunger und Tatendrang zu versprühen. Und er scheint auch an die richtigen finanziellen Mittel zu haben, die nötig sind. Dieser Mensch kommt nun zu Gott. Und es ist an unserer Stelle jetzt hier in diesem Text nicht ablesbar, wie aufrichtig er sich mit Jesus und seinen Lehren beschäftigt hat, wie aufrichtig seine Frage ist, mit der er hier zu Jesus kommt. Ist er von den Lehren Jesu und seiner Botschaft, die er gehört hat, wirklich persönlich angesprochen worden? Hat es ihn aufgewühlt und er kommt jetzt zu ihm und sucht den Kontakt? Oder möchte er einfach als Geschäftsmann sein Portfolio einfach vergrößern und seine Aktien möglichst breit streuen, damit er neben den wirtschaftlichen auch auf der religiösen Schiene ganz vorne mit dabei ist? Ja, nur nicht zu spät kommen, wenn es eine gute Gelegenheit gibt, sondern zugreifen und nichts verpassen, zuschlagen, wenn sich etwas ergibt. Das fängt mit seiner Frage, mit der er auf Jesus zukommt und diesen Dialog eröffnet, schon einmal an. Er sagt: Meister, was muss ich denn Gutes tun, um das ewige Leben zu erhalten? Also nach dem Motto: Gibt es da vielleicht so etwas wie ein Jesus-Parteispendenkonto, dem ich einen schönen Geldbetrag überweisen könnte? Und wenn dann diese ganze Sache mit diesem Reich Gottes, von dem du immer sprichst, richtig durch die Decke geht, richtig erfolgreich wird, dann habe ich meinen Anteil dran, weil ich ja Anteilseigner bin. Oder vielleicht auch mit der Idee: Jesus, wenn du mal wirklich König und Herr wirst, so viele, wie viele das sagen, dann wirst du dich doch bestimmt wohlwollend an diesen netten jungen Mann erinnern, der dir damals, noch bevor du deinen großen Durchbruch hattest, schon geholfen hat und an dich geglaubt hat. Das riecht alles so ein bisschen nach Kalkül und nach Geschäft. Das hat nichts mit diesem jungen Mann selbst persönlich zu tun. Da ist nichts Persönliches mit dabei. Es geht vermutlich nicht einmal genau um die Inhalte, die Jesus da gepredigt hat, sondern ihm geht es nur um das Ergebnis, was am Ende dabei rauskommen könnte. Das deute ich zumindest heraus, wenn ich mir die Antwort Jesu anschaue. Was fragst du mich denn nach den Guten, entgegnet Jesus. Gut ist nur einer. Doch wenn du das Leben bekommen willst, das ewige Leben bekommen willst, dann halte dich an die Gebote. Die erste Erkenntnis, die ich daraus ziehe: Gott ist nicht bestechlich. Gott ist unabhängig. Er braucht keinen guten Mäzen oder einen Investor, damit er seine Pläne umsetzen kann. Und er braucht auch niemanden, der sagt, und das trifft vielleicht schon mehr auf uns zu, weil wir sind alle nicht auf die Idee gekommen, Gott mit Geld zu bestechen. Er braucht auch nicht unsere Ideen zu sagen: Gott, wenn du das und jenes tust, dann werde ich im Gegenzug nie wieder das tun oder nur noch das tun. Gott ist nicht bestechlich. Die zweite Erkenntnis ist, dass es ohne einen persönlichen Einsatz nicht möglich ist, dieses ewige Leben zu bekommen. Das kann man nicht irgendwie für sich outsourcen, stellvertretend, dass jemand für einen anders tun machen. Da kann man sich auch nicht rauskaufen aus dieser Sache. Gott hat uns Menschen, allen Menschen, seine Gebote gegeben und sie gelten für uns alle. Da gibt es keinen CO2-Emissionshandel, wo man sagen kann: Ach, ich kaufe mir ein bisschen was von deinen übrigen Sündenkontingent, dann kann ich ein bisschen mehr sündigen und dann kommt trotzdem noch raus. Wir müssen alle uns an diese Gebote Gottes gehalten. Und das kommt diesem reichen Jüngling gar nicht so ungelegen, denn Jesus zählt ja einige Sachen auf. Nicht morden, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht lügen, die Eltern ehren. Das trifft bei weitem nicht auf jede Person zu, Aber ich behaupte mal, dass ein größerer Teil von uns Menschen, die ein anständiges Leben leben wollen, nicht so die Schwierigkeit haben, das zu erfüllen, zu morden und so weiter. Mir selbst ist das tatsächlich als Pastor auch schon einmal begegnet, eine ähnliche Haltung. Ich erinnere mich noch daran, dass ich einen Besuch gemacht habe bei einer jungen Frau, damals noch in meiner Gemeinde in Kassel. Und sie war vor ein paar Jahren erst mit einem Mann verheiratet, der nicht gläubig war, der also ihren Glauben nicht geteilt hat. Vielleicht liegt es daran, dass ich als Pastor dort aufgetreten bin, sie besucht habe in meiner Rolle als Pastor. Er fühlte sich irgendwie in unserem Gespräch dann an irgendeiner Stelle nochmal dazu genötigt, nochmal seine Glaubensüberzeugungen mir darzulegen und darüber zu sprechen, warum er denn nicht in die Gemeinde kommt. Seine Überzeugung war, dass er nicht ausschließen möchte, dass es einen Gott gibt. Also er sagt gar nicht, es gibt keinen Gott, aber diese ganzen kirchlichen Vorgaben und diese Regeln, das fand er doch irgendwie sehr beengt und das lehnte er ab. Er hat doch gesagt, wenn er ein gutes, ein anständiges Leben lebt, bei dem er anderen nicht schadet vorsätzlich, bei dem er anderen vielleicht sogar ab und zu hilft, einem Obdachlosen ein bisschen Geld gibt oder ähnliches, dann ist das doch ein gutes Leben unterm Strich. Das dürfte doch Gott reichen und ihn zufriedenstellen. Und alles andere, was dann die Gemeinde immer so möchte, das ist doch so ein religiöses Korsett, das mehr von Menschen gemacht wurde als von Gott gewollt. Und warum soll er sich denn einmal die Woche in ein Haus zwingen, hinzugehen, hinquälen, wo er gar nicht sein möchte und wo er Gott auch gar nicht erfährt? Dann doch lieber in die Natur gehen und im Wald, in der Stille Gott irgendwie erfahren. Und das spiegelt sich für mich, so diese Haltung, die ich damals erlebt habe, so ein bisschen in der Antwort des jungen reichen Mannes wider. Gottes Gebote halten bedeutet doch in erster Linie ein anständiges Leben leben, oder? Das kriege ich hin. Habe ich alles gemacht, Jesus? Ist das denn wirklich alles? Mehr nicht? Dann ist ja kein Problem. Und das ist die Stelle, an der Jesus ihn packt. Weil er merkt, dass er die Motivation bei ihm immer noch nicht die richtige ist, dass das noch nicht stimmt. Weil er merkt, dass dieser junge Mann immer noch nicht begriffen hat, worum es beim Erfüllen der Gebote eigentlich geht. Er sagt, wenn du willst, dass dein Leben zur Vollendung kommt, dann geh los, verkauf deinen Besitz und gib den Erlös den Bedürftigen. Dann wirst du einen Schatz in Gottes Wirklichkeit besitzen. Und danach komm zu mir und folge mir nach. Jesus will keine Spenden haben. Und Jesus will auch keine abgehackte Gebots-To-Do-Liste haben. Dafür ist er nicht in diese Welt gekommen. Dafür hat er nicht die Herrlichkeit des Vaters verlassen und hat sich auf diese Begrenzungen des irdischen Lebens eingelassen. Er möchte uns Menschen haben, seine Geschöpfe. Er liebt uns. Dafür hat er alles auf sich genommen, um uns zu erreichen. Und Liebe gibt sich nicht mit reinen Geldgeschenken hin. Liebe gibt sich auch nicht mit den nötigsten Anstandsumgangsformen ab. Keine Partnerschaft, keine Ehe, keine Freundschaft würde auf Dauer so funktionieren, wenn eine der beiden Seiten sich einfach nur darauf beschränkt, höflich zu sein, nichts falsch zu machen oder ab und zu mal Geld schenkt. Das ist keine Freundschaft. Was Gott möchte, ist diese ungeteilte Hingabe von uns Menschen ihm gegenüber. Das Problem dieses jungen reichen Mannes war nicht die Tatsache, dass er an und für sich reich war. Das Problem war, dass er sein Herz daran gehängt hat, an diesen Reichtum. Es hat in seinem Leben die zentrale Rolle gespielt. Und es führte dazu, dass Gott ein Mittel zum Zweck war. Es war etwas Unpersönliches, der Glaube zu Gott. Etwas, was man tun muss. Was muss ich denn Gutes tun, ist die Frage, um das ewige Leben zu bekommen. Und das war bei den Kindern, die in dem Abschnitt davor aufgetreten sind, anders. Die kamen ganz ohne Kalkül zu Jesus oder wurden zu Jesus gebracht. Die sind in jederlei Hinsicht ehrlich und unberechenbar, nicht berechnend. Wenn wir uns jetzt hier im Gottesdienstraum oder zu Hause vielleicht einmal umschauen, dann stellen wir vielleicht fest, Mensch, wir sind ja alle nicht mehr jung und wir sind alle nicht mehr reich, haben wir alle kein Problem mehr. Das Problem des jungen rheinischen Mannes haben wir ja nicht. Aber wie ich eben schon sagte, es ging ja nicht darum, dass der junge Mann reich war. Es ging darum, dass es etwas in seinem Leben gab, das er nicht loslassen konnte, als Jesus ihn dazu aufgefordert hat. Das war das Problem. Meine Frage ist, was könnte denn das bei dir sein? Dein Wunsch oder vielleicht auch dein Anspruch auf eine soziale, finanzielle Sicherheit, dass man sich gut aufgehoben fühlt irgendwo, genug Geld hat, dass man körperlich gesund ist? Gibt es in deinem Leben eine Sache oder vielleicht auch einen Bereich, in der dir vielleicht Gott sagen würde, wenn du das nicht mehr hast oder wenn du das nie bekommen würdest von mir, obwohl du so sehr darum bittest, würdest du dann dennoch bei mir bleiben? Oder hängt das davon ab? Ich finde die Reaktion des jungen Mannes beachtlich, denn ich erkenne daran, dass Jesus ihn wirklich mit dieser Ansprache erreicht hat. Denn jetzt erreicht es ihn emotional. Jetzt ist es keine reine Kopfsache mehr, die man einfach wegargumentieren kann. Es steht geschrieben, es trifft ihn und er geht weg. Und das ist nicht nur aufgesetzt. Und die Bibel sagt uns, er geht nicht nur weg, sondern die Bibel sagt uns, er wird traurig und geht deswegen weg. Trauer ist in der Transaktionsanalyse eine der vier echten Gefühle, sagt man. Sie ist immer auf das Vergangene bezogen, auf das, was schon passiert ist. Denn sie betrauert etwas, was passiert ist und nicht mehr geändert werden kann. Wenn es etwas gibt, was mich im Hier und Jetzt stört, dann ist die angemessene Reaktion Ärger oder Wut, denn die setzt Energien in mir frei, die sagt, ich möchte das ändern. Irgendwas muss sich ändern, das kann ich so nicht hinnehmen. Aber das scheint hier nicht zu passieren. Der reiche junge Mann hört das und er wird traurig. Er bleibt zunächst bei seiner Trauer. Ob sich das später ändert, wissen wir nicht. Aber jetzt in diesem Moment wird er traurig. Er sieht wohl selbst keine Möglichkeit, etwas im Hier und Jetzt zu verändern. Es scheint gelaufen zu sein. Er nimmt zwar und sagt, nee, das wird nichts mehr. Da sind die Weichen so gestellt, da kann ich nur noch traurig drüber sein. Ändern kann ich darüber nichts. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben irgendetwas, was es zu betrauern gibt. Die fehlende, schwindende, vielleicht nie dagewesene Gesundheit, Lebensumstände, die nicht so schön sind, vielleicht eine zerrüttete Beziehung zu Menschen, vielleicht auch zu verstorbenen Personen, wo keine Veränderung mehr möglich ist, kein klärendes Gespräch. Es bleibt jetzt ungelöst und deswegen ist es nur noch traurig. Oder vielleicht auch, wenn wir weg von der einzelnen Person gehen auf unsere Gemeinde, die Tatsache, dass unsere Gemeinde nicht mehr so ist wie vor 20, 30, 40 Jahren, so wie einige, viele aus unseren Reihen sie noch kennen und sie mit diesen Augen erlebt haben. Vielleicht braucht es wirklich einen ganz aktiv, bewusst gestalteten Prozess der Trauer, um diese Sachen loszulassen, die Vorstellungen, dass es einmal so war und wieder so werden muss. Aber wenn es bei dieser Trauer bleibt, wie bei diesem jungen Mann, dann wäre es fatal. Jesus fordert uns auf, loszulassen und sich dann aber auch auf ihn einzulassen, auf seine Wege, auf seine Pläne, die anders sind, aber doch gut und die eben zum Leben führen. Ohne Jesus bleiben wir vielleicht in dieser Trauer, wenn wir das so hören, was Jesus von uns sagt. Und dann bleibt die Frage, die auch die Jünger stellen, wem kann es denn überhaupt dann gelingen, das ewige Leben zu bekommen? Eine gute Frage. Ohne Gott wird das wahrscheinlich nichts werden. Aber mit ihm ist es möglich. Mit Gott ist alles möglich. Denn überlegen wir noch einmal ganz kurz und halten uns das vor Augen. Dieser reiche junge Mann, er wollte das ewige Leben kaufen. Aber Jesus hat ihm angeboten und hat der Voraussetzung, dass er loslässt, was ihm wichtig wäre, mitzukommen. Und was hätte er dann alles erleben können als ein Jünger Jesu? Welche Dinge hätte er erfahren können, die man mit Geld nicht kaufen kann? Was hätte er alles erlebt mit Jesus? Wunder, Heilung, Gottesbegegnungen. Er konnte es nicht. Petrus und die anderen konnten das und sie haben ein Leben auf dieser Erde erlebt, das man mit Geld nicht kaufen kann. Nicht immer schön, aber erfüllend. Und die Perspektive danach, nach diesem Leben, auf einem Thron zu sitzen. Eben weil sie nicht der Trauer über das Vergangene darin geblieben sind, sondern das Neue angegangen sind und es mit aktiv gestaltet haben. Und es endet dann mit der zusammenfassenden Erkenntnis Jesu, dass diejenigen, die wie Kinder zu ihm kommen, das heißt also, die sich nicht zu gering schätzen, zu sagen, ich darf zu Jesus kommen, sondern es einfach tun, und die bereit sind, auch das Vergangene loszulassen, um auf Neues sich einzulassen, dass das diejenigen sind, die dann die Ersten, die Größten oder die Gewinner sein werden. Prinzip ist nicht, da muss noch mehr dazukommen, es reicht noch nicht, streng dich an, sondern das Prinzip ist, lass los, was dich hindert. Du hast alles. Wo bist du in deinem eigenen Leben noch reich und jung? Und wo möchte Gott dich vielleicht zu einem Kamel machen? Amen.